SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Er, also Deutsch wie Luft, so heißt der neueste Roman von Christian Kracht. Oder Margaret Atwoods Report Der Markt. 40 Jahre wird der Roman in diesem Jahr alt. Ja, das sind nur zwei Beispiele aus der Gegenwartsliteratur, bei denen man den Einfluss einer ganz besonderen Autorin spürt. Ursula K. Le Guin heißt sie und sie gilt als eine Science-Fiction-Größe. Ihr Werk umfasst aber viel mehr als das, was wir eigentlich so als Genre-Literatur verstehen, denn ihre Texte sind Gedankenspiele, die politische, ja auch gesellschaftliche Ordnungen hinterfragen, ergründen, philosophische Fragen stellen. 2018 ist Le Guin gestorben und sie hat als besonders produktive Autorin eine Menge Texte hinterlassen. Kurzgeschichten, Essays, Romanzyklen, Romane. Die linke Hand der Dunkelheit oder ihre Erdsee-Trilogie zum Beispiel, das sind vielleicht ihre bekanntesten Werke. Übertragen ins Deutsche aus dem amerikanischen Englisch hat viele Texte die Übersetzerin Karen Nölle. Mit ihr spreche ich jetzt. Im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, Frau Nölle, dass Ursula K. Le Guin eine ganz besondere Autorin für Sie ist, dass Sie sie sehr gerne mögen. Wissen Sie noch, wann sie Ihnen das erste Mal begegnet ist?
Ich habe Le Guin zuerst mit ungefähr 25 gelesen, das erste Buch. Das hieß The Dispossessed. Ich habe es auf Englisch gelesen. Auf Deutsch hieß es zuerst Die Habenichtse, dann hieß es Die Enteigneten und in der Neuübersetzung, die ich dann 2014/15 gemacht habe, heißt das Buch Freie Geister. Das ist eine Geschichte, die für mich als 25-Jährige den Blick auf die Welt verändert hat.
Auch in Ihrer Lesebiografie hatten Sie ja vielleicht jetzt einen nostalgischen Moment. Sie haben nämlich jetzt bei Thor einen Erzählband übersetzt. Der Tag vor der Revolution heißt der. 25 Science-Fiction-Stories haben Sie viele erstmalig ins Deutsche übertragen, andere neu übersetzt. Auch ein Nachwort haben Sie verfasst. Titelgebend für diesen Erzählband Der Tag vor der Revolution ist ein Text, der ja quasi die Vorgeschichte für den Roman Planet der Habenichtse ist. Finden Sie dann, dass das ein passender Titel für diese Erzählung ist?
Ich finde, dass der Titel eigentlich für Le Guins Werk sehr gut passt, weil sie immer Geschichten schreibt, die darauf hinarbeiten, dass sich der Blick auf die Welt ändert, dass es möglich ist, anders zu leben, als wir es in unseren westlichen Gesellschaften tun. Ich glaube, einer ihrer Kernsätze ist, es muss nicht so sein, wie es ist. Es könnte auch ganz anders sein. Und dieses, es könnte auch ganz anders sein, wenn wir dann an die Verwirklichung des anderen gingen, wäre ja die Revolution. Wir sind aber davor. Und von daher ist diese Geschichte auch als eigenständige, als Momentaufnahme einer Gesellschaft, die gerne etwas ganz anders machen möchte, schön. Sie ist aber für Leute, die Freie Geister oder The Dispossessed kennen, auch sehr schön, weil die Hauptfigur, die Begründerin der anarchistischen Bewegung, die in den Freien Geistern die Hauptrolle spielt, weil die da zurückblickt auf ihre Tätigkeit als lebenslange Revolutionärin und einerseits einfach eine alte Frau ist und andererseits wirklich ganz tief bewegt. Und das ist eine sehr rührende Geschichte, die auch ganz für sich stehen kann.
Mhm. Odo heißt die Heldin dieser Geschichte und ist eben eine alte, ja müde, aber sehr empfindsame Frau, die also nicht so eine typische Heldin eigentlich ist, also die auch von körperlichen Gebrechen gequält ist. Und sowieso, das macht ja Le Guins Schreiben so aus. Also das, was wir heute eigentlich so durch und durch divers nennen würden. Davon sind ihre Geschichten geprägt. Also da gibt es ferne Welten, geklonte Idealmenschen. Le Guin verhandelt Genderfragen, Sex, verschiedene Hautfarben. All das kommt vor in ihren Geschichten. Aber es ist ja nicht nur die Fabulierlust, die so besonders bei Le Guin ist, sondern auch die sprachliche Umsetzung dieser ungewöhnlichen Welten. Also Form und Inhalt korrespondieren miteinander und das hat auch Sie als Übersetzerin vor einige Schwierigkeiten gestellt, oder?
Das muss man sagen. Also das Tollste an Le Guin ist eigentlich, dass auch wenn ihre Gedanken Gebäude und Gebilde hochkomplex sind, ihre Sprache immer durchlässig, klar, zielgenau trifft. Und das in einer anderen Sprache zu reproduzieren, das ist irgendwie ein Anspruch an Kunstlosigkeit, der ziemlich viel Kunstfertigkeit erfordert.
Ja, ein Beispiel, worüber Sie im Nachwort schreiben, sind natürlich diese Gender-Konstruktionen. Also ja. Zum Beispiel, dass im amerikanischen Englisch natürlich Teacher erstmal implizit kein Geschlecht vorgibt, wobei das im Deutschen natürlich ganz anders ist.
Genau, das macht es kompliziert. Ich bin allerdings von den letztjährigen Gender-Problemen sozusagen befreit beim Übersetzen von Le Guin, weil ihr so wichtig ist, nicht den Unterschied zwischen den Geschlechtern zu betonen, sondern das Gemeinsame und das Willkürliche oder Arbiträre dran, bestimmten physischen Eigenschaften zuzuschreiben, dass sie irgendwelche Arbeiten ausführen oder in irgendwelche Rollen verpflichtet werden. Für sie geht es um die Öffnung der Rollen, dass Veränderung immer möglich ist und dass die Definition von Fähigkeiten davon abhängt, was wann wo verlangt ist. Wo ist ja auch immer ganz wichtig. Also die Art der Landschaften, die Art der Gesellschaften. Am liebsten hat sie Gesellschaften, die sich zwar wandeln, dadurch, dass die Leute lange Leben führen und ihr Leben ihren Umständen zuordnen, aber die nicht Wachstumsgesellschaften oder sowas sind, sondern sie mag Gesellschaften, in denen eine Balance herrscht. Und so ist es auch mit der Balance der Geschlechter. Sie möchte, dass die Balance stimmig ist und wie sie das jeweils schafft, muss man in den Erzählungen lesen. Das kann man nicht im Erzählen drüber, wird es immer platter als in den Geschichten selbst.
Die Welt muss nicht so sein, wie sie ist. Genau, und dieses Leitmotiv, da gibt es ja auch einen theoretischen Begriff, die Tragetaschentheorie. Würden Sie das erläutern, was das genau eigentlich bedeutet bei Le Guin?
Ja, diese Tragetaschentheorie, die macht ja geradezu Furore seit einem Jahrzehnt knapp vielleicht. Sie hat sie nach und nach entworfen im Laufe ihres Prozesses, zu lernen, für sich zu lernen, wie man als Frau schreibt. Sie hat am Anfang zwar auch dieselben Themen gehabt wie später. Es geht ihr um Gerechtigkeit, es geht ihr um Macht zum Handeln und nicht Macht über andere Leute. Es geht ihr darum, also Liebe ist ganz wichtig, aber zum Beispiel Liebe zur Natur, zum Planeten, von dem man stammt und sowas. Aber sie hat zunächst ganz traditionell männliche Helden auf die Reise zum Erkunden dieser Welten geschickt. Und nach ist ihr klar geworden, dass sie da mit einer Tradition aufsitzt, die sie nicht will. Und dann hat sie begonnen, diese Tradition genauer zu untersuchen. Und das ist unsere abendländische Tradition des realistischen Erzählens oder des Heldenepos mit den Schwierigkeiten, die Helden durchzumachen haben und sowas. Und den Abenteuern, die sie zu bestehen haben. Und da geht es auch viel um Macht über, um Töten und so etwas. Und sie findet, dass die Hauptsachen im Leben andere sind. Das ist das, was sie nach und nach entdeckt hat. Und darum geht es ihr in ihren Geschichten, dass sie Stoffe sich vornimmt, die eher aus dem Alltag kommen, die andere Dinge betonen. Und diese Tragetaschentheorie beinhaltet, das ist eine ganz kleine Geschichte, 7 Seiten lang, darüber, dass die Menschen ja nicht angefangen haben, zu erzählen nur über den getöteten Mammut, sondern dass sie auch, während sie ihre Früchte auf dem Feld sammeln und Sachen ernten und sowas, dass sie da einfach Korn für Korn gesammelt haben und sich unterhalten haben und über die Kleinigkeiten, die wichtig sind im Leben. Und dass sich dadurch das Erzählen vollkommen anders sortiert, dass nicht die Großtat im Vordergrund steht, sondern das menschliche Miteinander, das Verhältnis zur Natur, die Dankbarkeit dafür, dass man ernährt wird von dem Planeten und solche Sachen. Und dafür Stoffe zu finden, sie nennt es die Life Story, die Geschichte vom Leben, die sie erzählen möchte und nicht die Geschichte über Konflikte.
Das Sammeln wiegt schwerer als der Speer. Das ist die Hauptsache. Ja, das ist so ein schönes Bild. Diese Texte, Sie haben schon gerade diese Entwicklung von Le Guin angerissen und das fand ich an dem Erzählband ganz bemerkenswert, weil der umfasst ja wirklich Geschichten aus 30 Schaffensjahren der Autorin. Haben Sie noch etwas Neues gelernt über die Arbeit und über Le Guins Schreiben und ihre schriftstellerische Entwicklung beim Übersetzen dieses Bandes?
Ganz bestimmt. Es fiel mir viel leichter, die alten Geschichten zu übersetzen. Es ist tatsächlich so, dass sie etwas fundamental ändert an den Wichtigkeiten und auch an diesem, was ich vorhin schon gesagt habe, der Kunstlosigkeit. Also sie hat immer versucht, schlicht und klar zu formulieren, aber es wird ihr jetzt noch wichtiger, keine üblichen Höhepunkte in die Geschichten zu bringen, Haupt- und Nebensachen so zu ordnen, dass ganz wichtige Dinge scheinbare Nebensachen sind und umgekehrt. Und das im Deutschen zu reproduzieren, ohne auf meine angelernten, was ist eine gute Erzählung, Muster zurückzugreifen, das war wirklich ein Abenteuer.
Mhm. Am Anfang habe ich zwei Beispiele genannt für zwei Romane, bei denen man den Le Guin-Einfluss gut spürt. Aber wenn man genau guckt in die Gegenwartsliteratur, da merkt man immer wieder, Le Guin steckt in so vielen Geschichten. Haben Sie eine Theorie, warum das so ist?
Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der sagt, sie ist so zeitlos. Ich glaube nicht, dass sie zeitlos ist, sondern dass sie, angefangen in den 60er Jahren, als sie begonnen hat zu schreiben, einen sehr genauen Blick darauf hatte, was wir als ausbeuterische Gesellschaften mit unserer Erde anstellen. Und das Problem hat sich einfach immer weiter zugespitzt. Und zu diesem Problem hat sie Geschichten geschrieben, die nicht mutlos machen, aber die auch sehr gründlich unser Verhältnis zur Natur als Wesen in der Natur ergründen. Und ich glaube einfach, das ist ganz aktuell. Also das ist, wenn das Leuten vor 40 Jahren nicht eingeleuchtet hat, weil das Problem noch nicht so akut war, dann spüren wir es jetzt täglich über Wetterberichte oder zur Not selbst durch ganz furchtbare Starkregenfälle oder so etwas. Also dieses Wir müssen umdenken, wenn wir unseren Planeten wirklich ernst nehmen wollen. Da ist sie einmalig und auch die Art, wie sie versucht, Veränderung als etwas Positives in ihr Denken zu integrieren. Ich glaube, das freut viele Leute, weil wir an einer Schwelle stehen, wo wir tatsächlich umdenken müssen.
Ja, das fand ich auch beim Lesen nochmal sehr bemerkenswert. Sie ist ja keine reaktionäre Schriftstellerin, sondern sie versucht ja wirklich produktive Drehungen zu finden ihrer
Ganz
Gegenwart.
Ganz genau. Ja, dieses mit den produktiven Drehungen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also sie versucht wirklich den Dingen auf den Grund zu gehen und dann dieses, es muss nicht so sein, ernst zu nehmen. Wie könnte es denn sein? Und wie könnte es sein, dass es lebendig ist und dem Planeten, egal ob es jetzt die Erde oder eines der anderen Planeten ist, auf denen sie ihre Handlung hat, dem Planeten zuträglich. Was passt? Und das ist halt nichts Reaktionäres, sondern das ist irgendwie, es entspricht vielleicht dem, was Wesen, die auf einem Planeten leben, tun sollten. Das ist ein sehr interessantes Problem. Und sie ist ja so fantasiereich, dass sie in allen Geschichten dem ganz unterschiedlich auf den Grund geht.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Diese Vielfalt kann man in diesem Erzählband mit den 25 Science-Fiction-Stories auch sehr gut sehen. Das ist wirklich ein buntes Potpourri an vielfältigen Geschichten und deswegen macht es sehr großen Spaß, die Autorin da zu entdecken, auch falls man ihre Schriften noch nicht kennt. Danke, Frau Nölle. Der Tag vor der Revolution. 25 Science-Fiction-Stories. Übersetzt hat den Band Karen Nölle und er ist erschienen bei Thor.